Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir uns heute ein weiteres Mal mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen, das uns Pfarrer Andreas Fuchs näher bringt. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott, Frau Frei.
Wir sind letztes Mal eingetaucht in das Thema vom Sündenfall, dem Fall der Engel. Es ging damals um das Thema vor allem des Satans. Warum gibt es das Böse? Woher kommt es, dass der Satan gestürzt ist? Er war ursprünglich ein Engel, einer der sehr erleuchteten Engel. Da aber die Entscheidung der Engel schwerwiegender ist, weil sie einen unwiderruflichen Charakter haben, so wurde der Satan gestürzt, nämlich er hat sich selbst gestürzt, dadurch, dass er in den Ungehorsam Gott gegenüber gefallen ist. Wir haben dann gehört, dass der Satan zwar nur ein Geschöpf ist, dass er aber recht mächtig ist, aber er kann den Aufbau des Reiches Gottes nicht verhindern. So viel zum letzten Mal. Heute machen wir weiter bei der Erbsünde. Das ist der Punkt 396 auf der Seite 131. Dort heißt es, die Prüfung der Freiheit. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen und in seine Freundschaft aufgenommen. Als geistbeseeltes Wesen kann der Mensch diese Freundschaft nur in freier Unterordnung unter Gott leben. Das kommt darin zum Ausdruck, dass den Menschen verboten wird, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Denn sobald du davon isst, wirst du sterben, heißt es in Genesis. Dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse erinnert sinnbildlich an die unüberschreitbare Grenze, die der Mensch als Geschöpf freiwillig anerkennen und vertrauensvoll achten soll. Der Mensch hängt vom Schöpfer ab. Er untersteht den Gesetzen der Schöpfung und den sittlichen Normen, die den Gebrauch der Freiheit regeln.
Ja, der Mensch ist nach dem Abbild Gottes geschaffen. Das heißt, auch er ist zur Liebe berufen. Liebe ist immer etwas, das freiwillig ist, weil es eben lieben bedeutet Gutes wollen, weil es mit dem Willen zu tun hat. Der Mensch ist auch in Freundschaft mit Gott geschaffen, wie es hier heißt, und er kann eben auch wiederum diese Freundschaft nur in Freiheit leben. Man kann niemanden zur Freundschaft zwingen. Man kann vielleicht jemanden zu einer Gemeinschaft zwingen, aber nicht zur echter, tiefer Freundschaft, zur Hingabe des Lebens. Nun, diese freie Unterordnung unter Gott, wie es hier heißt, die kommt zum Ausdruck in diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und da ist es auch wichtig, dass wir sehen, dass es nicht um die Frucht, um den Apfel, der in der Tradition, also diese Frucht wird in der Tradition meist als Apfel dargestellt, auch wenn nirgends etwas steht, welche Frucht es jetzt genau gewesen ist an diesem Baum. Aber das lehrt uns die Tradition, deshalb sehen wir auch die Mutter Gottes, die neue Eva im Normalfall, dem Jesuskind nie einen Apfel geben, sondern immer im Normalfall eine Birne oder eine andere Frucht. Aber es geht eben nicht um die Art der Frucht, ob das jetzt ein Apfel oder sonst etwas gewesen ist, sondern bei dieser Prüfung, bei diesem Gebot geht es eben um das Gebot, geht es um den Gehorsam zum Gebot oder anders ausgedrückt, es geht um die Liebe zu Gott, um die Liebe zu seinem Gebot. Denn wenn wir die Gebote halten, dann zeigen wir so die Liebe zu Gott. Und wenn wir eben das Gebot nicht halten, dann zeigen wir, dass wir eine andere Liebe im Herzen haben. Nicht die Liebe zum Wort Gottes, sondern die Liebe zum Wort der Welt, des Teufels oder unserer Begierden. Das zeigt ja eben auch die Erzählung vom Sündenfall an sich, die wir dann beim nächsten Punkt auch lesen werden. Eva hat dem Wort Gottes nicht Glauben geschenkt, sondern dem Wort des Teufels, der durch die Schlange gesprochen hat. Sie hat sich verführen lassen und hat leider dem Teufel mehr Glauben geschenkt als dem lieben Gott. Nun, es geht in diesem Baum der Erkenntnis, wie gesagt, um den Gehorsam. Das heißt, dass Gott festlegt, was gut und böse ist und nicht der Mensch, dass nicht der Mensch sich dieses Recht anmaßt zu sagen, für mich ist das keine Sünde, für mich ist das in Ordnung, sondern dass der Mensch feststellt und nicht festlegt. Das heißt, die Sünde, zu der Eva verführt wird, ist ja wie Gott zu sein, eben auch in diesem wie Gott zu sein, nämlich selbst festzulegen, was gut und böse ist. Und eben selbst Herr zu sein in diesem Sinne, dass man einfach sagt, eben gemäß mir ist das keine Sünde, wenn ich eben auch für uns umgemünzt, wenn ich am Sonntag länger schlafen will, dann ist und nicht in die heilige Messe gehen deswegen, dann ist das für mich nichts Schlechtes, sagen viele Menschen. Oder sie sagen, ja, das hat alles geändert oder für mich ist das nicht so schlimm, ich sehe das anders. Eben sie selber maßen sich eigentlich an, festzulegen, was gut und böse ist. Aber das kommt eben allein Gott zu. Der Mensch muss anerkennen, dass er nicht unabhängig ist, dass er von Gott abhängt, dass er nicht einfach tun und lassen kann, was er möchte. Und dass seine Freiheit eben nicht das bedeutet, dass er einfach das macht, was ihm beliebt und gefällt, wie wir Menschen oftmals leider denken. Wir meinen, wir seien dann frei, wenn wir einfach alles tun können, was wir wollen. Aber darin besteht die Freiheit vor Gott eben nicht, sondern die Freiheit besteht darin, das Wort Gottes zu wählen, sich für den Willen Gottes zu entscheiden, dann wird die Freiheit wirklich frei. Das andere ist eine Willkür, ist ein Missbrauch der Freiheit. Dieser Missbrauch hat eben auch Adam und Eva begangen, indem sie nicht dem Wort Gottes gehorcht haben, sich eben das angemaßt haben, selber festzulegen, was gut und was böse ist und so gegen die Liebe zu Gott verstoßen haben, nicht gehorsam waren zu seinem Gebot und so eben gesündigt haben.
Dann geht es weiter auf der Seite 132 mit dem Punkt 397, der überschrieben ist, die erste Sünde des Menschen. Vom Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben, missbrauchte seine Freiheit und gehorchte dem Gebot Gottes nicht. Darin bestand die erste Sünde des Menschen. Danach wird jede Sünde ungehorsam gegen Gott und Mangel an Vertrauen auf seine Güte sein.
Hier ist ganz kurz zusammengefasst eigentlich das Wesen der Erbsünde und das Wesen dann auch jeder weiteren Sünde. Nämlich sie ist ein Ungehorsam gegen Gott und ein Mangel an Vertrauen auf seine Güte, wie es hier heißt. Vielleicht ist es gut, wenn wir nicht nur über den Sündenfall sprechen, sondern dass wir diese relativ kurze Erzählung im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, beim dritten Kapitel, sind nur gerade etwa 7 Verse, die den Sündenfall in sich beschreiben, einmal auch lesen. Ich möchte das vorlesen und dann eben auch ein bisschen erklären, was in diesen kurzen, dichten Worten eben alles steckt. Also alles kann ich sicher nicht erklären, aber mindestens auf einige kleine Dinge hinweisen. Da heißt es in Genesis 3,1, die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Nun, wenn wir diese Erzählung des Sündenfalls oder mindestens die ersten paar Verse ein bisschen anschauen, ist es sehr interessant, eben wie es dem Teufel gelingt, Eva von der Liebe Gottes abzubringen, dass sie sich gegen Gott entscheidet. Er kommt nicht gerade und sagt ihr, bitte wähle doch mich, wähle doch mein Wort, lass den lieben Gott links liegen. Das wäre zu plump. Es heißt ja auch im ersten Vers, die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes. Der Teufel, weil er eben ein gefallener Engel ist, ist er äußerst schlau. Das heißt eben, er hat größere Fähigkeiten des Geistes, als wir sie haben. Und er kommt aber ganz, ganz harmlos. Er sagt zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Er stellt eine scheinbar harmlose Frage. Aber nur schon diese Frage zeigt eben eigentlich die Bosheit des Teufels auf. Denn er gibt schon ein Zerrbild von Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Eben er streut den Zweifel ins Herz. Immer dann, wenn wir zur Sünde verführt werden, zweifeln wir an Gott, zweifeln wir an der Güte Gottes, an seiner Vorsehung. Und dann die Frage, die harmlos scheint, aber eben nicht harmlos ist, dürft ihr von keinem Baum des Gartens essen? Also Gott hat nicht das gesagt, sondern er hat ihnen erlaubt, von allen Bäumen des Gartens zu essen. Nur von einem Baum, nämlich eben von Baum der Erkenntnis von Gut und Bös, dort hat Gott gesagt, dass man nicht davon essen darf. Das heißt, eben die Schlange, der Teufel, verdreht das Wort Gottes. Er macht Gott zu jemandem, der einfach alles verbieten möchte, der eben die Gebote extrem darstellt. Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Und dann kommt die Antwort der Frau von Eva. Und schon hier fehlt sie eben. Der Teufel hat auch Jesus verführt, in Versuchung geführt. Aber Jesus hat ihm keine Antwort, so wie Eva, gegeben. Er hat sich nicht auf ein Gespräch mit dem Teufel eingelassen. Denn mit dem Teufel können wir uns keine Diskussion erlauben. Da erliegen wir immer. Jesus hat mit dem Wort Gottes geantwortet, so steht es in der Heiligen Schrift, so sagt Gott und an das halte ich mich. Hingegen Eva entgegnet der Schlange, sie lässt sich auf ein Gespräch mit der Schlange ein und da eben wird sie schon verwirrt, wie wir in der Antwort sehen. Sie sagt, wir dürfen von den Früchten essen, die von diesen Bäumen, die im Garten stehen, aber nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht. Dort steht eigentlich ein anderer Baum als der Baum von Erkenntnis von Gut und Bös. Also einerseits verwechselt sie bereits die Bäume, andererseits verschärft sie das Gebot Gottes. Sie lässt sich also auf diese gemeine Taktik des Teufels ein, Gott eben falsch zu sehen, in einem falschen Licht. Sie sagt nämlich, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren. Von berühren hat Gott nichts gesagt. Er hat nur gesagt, sie dürfen davon nicht essen. Das heißt eben, der Teufel möchte ein falsches Bild ins Herz der Menschen legen, ins Herz von Eva legen. Und sie fällt prompt darauf herein. Und sie sieht Gott schon eben als einer, der alles verbietet, als einer, der ganz, ganz streng wie so ein guter Schweizer Polizist wacht und sofort eine Buße gibt, wenn man auch nur das geringste der Gesetze übertritt. Und dann nachher antwortet die Schlange der Frau, eben dann kommt der Lügner von Anbeginn zum Zug. Nein, ihr werdet nicht sterben. Die pure Lüge. Gott hat gesagt, wenn ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Und wir, wie wir nachher auch sehen werden, tritt dies wirklich ein. Aber der Teufel leugnet das. Nachdem, dass er eben Eva so ein bisschen eingelullt hat, hereingelegt hat, kommt ganz klar die Lüge. Nein, ihr werdet nicht sterben. Und dann möchte er möglichst eben dieser Mangel an Vertrauen, wie es in diesem Punkt heißt, diesen Mangel an Vertrauen heraufbeschwören. Oder er zeichnet ein falsches Bild von Gott, er zeichnet ein Zerrbild von Gott. Er sagt, Gott weiß viel mehr, sobald ihr davon isst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Das heißt, er stellt Gott als einer dar, der dem Menschen nichts gönnt. Eben, der alles verbietet, alles vor allem, was, wie man heute so sagt, alles was Spaß macht, verbietet. Ein Spielverderber, der nur neidisch und eifersüchtig ist, der nicht will, dass wir wie Gott werden, dass auch wir Gut und Böse erkennen. Und dann nimmt eben auch der Leib teil. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie hat wahrscheinlich auch ihrem Leib diesen Genuss, diese Lust verspürt, eben von diesen Früchten zu essen. Sie hat dieses Begehren, von diesen Früchten zu essen, im Leib verspürt, und dann nimmt sie von den Früchten, obwohl dass sie eigentlich weiß, dass Gott das verboten hat. Sie hat es ja zu Beginn sogar noch gesagt. Sie nimmt von den Früchten und isst. Und sie verführt dann auch ihren Mann. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er isst. Auch er lässt sich dann hereinlegen von seiner Frau, und beide essen, beide sündigen so. Das heißt, beide haben zu wenig Vertrauen auf Gott, dass er es gut mit ihnen meint, dass sie seinem Wort Glauben schenken. Sie missbrauchen die Freiheit. Sie haben die Freiheit bekommen, um das Gute zu tun, um sich eben an den Willen Gottes zu halten, aber sie missbrauchen die Freiheit und sie werden ungehorsam. Das ist das Wesen, wie es hier heißt, der Erbsünde. Das ist auch das Wesen jeder unserer Sünden. Im tiefsten ist es immer ungehorsam gegen Gott, Auflehnung gegen Gott, dass wir eben kein Vertrauen haben auf seine Güte, auf seine Gebote, dass wir nicht das tun, was Gott möchte, sondern vielmehr das tun, was wir möchten, was die Welt, der Teufel uns sagt. Und so halten wir eben auch Gottes Gebot, Gottes Liebe schlussendlich nicht.
Herr Pfarrer Fuchs, wenn es hier aber heißt, dass eben das vom Teufel versucht, der Mensch das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben ließ. Also Adam und Eva sind hier jetzt ganz konkret gemeint mit der Erbsünde. Wenn das Vertrauen durch solche Versuchung gestorben ist, muss man da nicht annehmen, dass Vertrauen eigentlich schon vorher gebrochen war, dass es überhaupt sterben konnte. Weil wenn es wirklich ein felsenfestes Vertrauen gewesen wäre, dann wären sie doch durch diese Versuchung auch hindurchgekommen.
Ja gut, das ist dann die Frage, oder ich habe mir diese Frage auch schon vielmal gestellt, wie waren Adam und Eva bereit zu sündigen, obwohl dass sie doch eben nicht wie wir geschwächt waren. Sie hatten auch diese Gaben, diese besonderen Gaben, die wir einmal gesehen hatten, eben der Unsterblichkeit, der innigen Freundschaft mit Gott, der Urgerechtigkeit des eingegossenen Wissens, also sie hatten eine viel klarere Erkenntnis, und dennoch haben sie gesündigt. Also es ist irgendwie auch ein Geheimnis, warum sie, eben so ein ähnliches Geheimnis wie der Teufel, oder als er noch ein guter Engel war, Nein gesagt hat zum Willen Gottes, wie eben auch Adam und Eva Nein sagen konnten. Sicher man kann sie so ein bisschen in Schutz nehmen oder entschuldigen, indem man sagt, ja gut, die hatten diese blöde Schlange oder den Teufel, der sie da verführte, aber auf der anderen Seite muss man sagen, eben, sie hatten ja diese Freundschaft, eben diese innigste Freundschaft, sie durften im Garten Gottes hin und her gehen und ja, dennoch eben starb dieses Vertrauen auf Gott, diese Freundschaft. Ob sie oder wie weit, dass dieser Mangel an Vertrauen schon angeknackst war oder schon geschwächt war, das könnte ich jetzt nicht direkt sagen, wie sehr das jetzt eben schon gestört war, dieses Vertrauen.
Also es läuft auch eigentlich wie beim Engelsturz auf die Freiheit hinaus, dass es eigentlich das Geheimnis der Freiheit ist, dass es doch eine Entscheidung gibt, sonst wäre es ja keine freie Entscheidung, wenn man sich nur für das Gute entscheiden könnte.
Ja, ja. Mhm. Ja, es ist immer eigentlich, wenn auch wir unsere Sünden betrachten, scheint es je nachdem auf den ersten Blick vielleicht eben eine Schwäche zu sein oder ein Nachgeben oder dass die Begierden zu stark waren. Das spielt je nachdem natürlich auch eine Rolle mit. Aber schlussendlich ist es eben immer dieser Missbrauch der Freiheit oder schlussendlich ist es auch bei unseren Sünden immer dieser Ungehorsam gegen Gott. Das heißt, dass wir nicht das tun, was Gott uns sagt, sondern es besser finden, wenn wir das tun, was wir uns sagen oder was andere, die nicht Gott sind, uns sagen.
Herr Pfarrer Fuchs, noch eine Frage dazu. Könnte man die Erbsünde auch bezeichnen als die erste Frucht der Werke des Teufels?
Ja, das könnte man eigentlich so, ja. Es ist ihm leider tatsächlich gelungen, eben schon die ersten Menschen ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte zum Fall zu bringen. Und wie wir dann auch noch sehen werden, es gelingt ihm immer und immer wieder, auch die Menschen sogar nachdem, dass sie von Christus erlöst werden, auch wieder zu Fall zu bringen, obwohl wir ja eigentlich alle Werkzeuge hätten, alle Mittel hätten, alles hätten, was uns zum Glück und zum Heil dient.
Mhm. Ja. Gut, liebe Zuhörer, wir sind mitten in der Katechismus-Sendung, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben. Wir sind auf der Seite 132, bei uns zu Gast Pfarrer Andreas Fuchs. Wir machen nun weiter mit dem Punkt 398, in dem es heißt, in dieser Sünde zog der Mensch sich selbst Gott vor und missachtete damit Gott. Er entschied sich für sich selbst gegen Gott, gegen die Erfordernisse seines eigenen Geschöpfseins und damit gegen sein eigenes Wohl. In einem Zustand der Heiligkeit erschaffen, war der Mensch dazu bestimmt, von Gott in der Herrlichkeit völlig vergöttlicht zu werden. Vom Teufel versucht, wollte er wie Gott sein, aber ohne Gott und vor Gott und nicht gottgemäß.
Ja, hier ist noch einmal eben dargestellt, was eigentlich diese Sünde bedeutet, dass es nämlich eine Entscheidung ist, eine Entscheidung für oder gegen Gott. Das ist der Mensch sich oftmals nicht bewusst oder vielleicht nicht so deutlich bewusst, weil er sich ja nicht, wenn er zum Beispiel etwas stiehlt, ganz bewusst gegen Gott entscheidet, sondern er entscheidet sich für etwas, das er stehlen möchte. Aber weil Gott eben verboten hat, dass man nicht stehlen soll oder alle anderen Sünden, deshalb ist es eben immer eine Entscheidung gegen Gott. Man entscheidet sich, wie es heißt, oder Adam und Eva haben sich für sich selbst entschieden. Er hat es wichtiger gefunden, das zu wählen, sich für das zu entscheiden, was der Teufel oder er sich selber gesagt hat und hat deshalb eben Gott missachtet. Jesus sagt auch entweder für mich oder gegen mich. Entweder entscheiden wir uns für Gott oder für unser eigenes Ich, für die Welt, für das, was der Teufel uns sagt. Wir Menschen haben nur ein Herz. Man kann zwar heute mit nur einer Niere leben oder mit nur einem Lungenteil, aber man kann nicht mit einem halben Herz leben. Das geht nicht. Wir haben nur ein Herz, wir haben eben nur eine Liebe und wir müssen uns entscheiden, wem wir diese Liebe schenken möchten. Entweder Gott oder uns selber oder der Welt oder all diesen Verlockungen und Verführungen der Welt. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, entweder für die Liebe zu Gott oder für die Liebe zu uns selber. Und der heilige Augustinus sagt, in der Sünde entscheiden wir uns für diese Selbstliebe, für diese Eigenliebe, die dann bis zur Gottesverachtung geht, dass wir nur Ja sagen zu uns, aber Nein sagen zu Gott. Und wir haben eben hier in diesem Punkt diese Berufung, zu der wir Menschen berufen sind, nämlich Abbild Gottes zu sein, eben vergöttlicht zu werden. Das ist wirklich die Berufung des Menschen, aber wir können nicht wie Gott werden durch unsere eigene Kraft. Das heißt, der Teufel äfft Gott immer nach und verfälscht. Viele Dinge sind ganz, ganz ähnlich, die der Teufel tut. Eben er verlockt und verführt und sagt, ihr sollt werden, ihr werdet sein, wenn ihr jetzt diese Frucht esst, ihr werdet sein wie Gott. Eben das war die Berufung von Adam und Eva und ist auch unsere Berufung, zu sein wie Gott. Aber eben der Teufel, indem er eben er verfälscht, er äfft nach, er möchte, dass wir gegen den Willen Gottes wie Gott werden. Das Sein wie Gott, die Verwirklichung, diese Vergöttlichung ist das wirkliche Ziel des Menschen, aber das ist nur im Willen Gottes möglich. Und gerade das möchte eben der Teufel nicht, den Willen Gottes tun. Und das kann er eben auch nicht. Er kann sich eben, wie wir letztes Mal gesehen haben, nicht unter den Willen Gottes beugen, weil er sich für sich selber entschieden hat. Und das ist auch eigentlich so das Merkmal des Teufels, dass er immer gegen den Willen Gottes arbeitet. Er lässt uns nämlich auch zum Beispiel die Güter, die geschaffenen Dinge gegen den Willen Gottes brauchen. Zum Beispiel die irdischen Güter, unseren eigenen Leib. Er nimmt diese, weil die sind nicht ihm. Das sind Gaben Gottes, Geschenke Gottes. Aber seine Taktik ist es, dass wir alle diese Geschenke Gottes, diese Gaben Gottes gegen den Willen Gottes brauchen und so Gott aus unserem Herzen verlieren. Er ahmt, also er äfft also Gott nach und verfälscht alles. Deshalb ist es je nachdem für einige Menschen auch sehr schwierig zu merken, dass sie in die Falle des Teufels laufen. Sie meinen eben, dass sie es gut machen, aber weil sie eben nicht den Willen Gottes befolgen, sich gegen den Willen Gottes auflehnen, folgen sie dem Willen des Teufels nach, der sie eben auch so verführt.
Und was gibt es jetzt da für praktische Hilfsmittel, damit wir wissen, ob wir nun dem Teufel auf den Leim gegangen sind oder ob es wirklich sich um Gottes Willen handelt? Das ist ja oft wahrscheinlich auch gerade eine Gratwanderung, weil der Teufel so gut nachhilft.
Das stimmt, wobei das einfachste praktische Mittel, das uns vielleicht je nachdem nicht ganz so passt, aber das Gott geschenkt hat, ist seine Kirche, das heißt der Gehorsam zur Kirche oder der Gehorsam zu den Dienern der Kirche. Er hat die Bischöfe, der Apostel und deren Nachfolger eingesetzt, hat ihnen auch gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch und wer euch hört, der hört mich. Und wenn wir auf das Beispiel Jesu selber achten, vor allem in seiner Passion, in seinem Leiden, hat er auch eben Pilatus ganz klar gesagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also alle Autorität kommt von Gott und er war Pilatus gehorsam, Herodes, Kaiaphas, der schreienden Menge und so weiter. Das heißt, unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Normalfall in der konkreten Liebe zur Kirche. Auch dann, wenn die Oberen, der Bischof, der Pfarrer oder eben im inneren Bereich der geistliche Begleiter eben auch schwache Menschen sind, auch Fehler haben, auch Sünder sind. Aber gerade da möchte Gott eben unsere Liebe prüfen. Wir sehen das ja auch bei vielen Heiligen, zum Beispiel gerade die heilige Rita, die wir gestern gefeiert haben, dieser an und für sich in sich sinnlose Gehorsam, einen Rosenstock, der schon längst verdorrt ist, zu begießen, und dann beginnt er wieder zu blühen, eben als Zeichen, dass Gott diesen Gehorsam wirklich schätzt, dass er diesen Gehorsam eben möchte. Das heißt, wenn wir gut unterwegs sein möchten, dann nachher, wenn wir eben wirklich diesen Glauben haben, Gott wirkt und lebt durch seine Kirche auch heute noch. Er spricht durch seine Kirche auch heute noch und auch heute noch zu mir. Und ich befolge das, was er mir durch die Kirche auch heute noch sagt. Dann sind wir sicher auf dem guten Weg. Dann müssen wir keine Angst haben, dass Gott uns je einmal Vorwürfe macht, wenn wir den Willen seiner Kirche tun.
Gut, danke schön. Weiter geht's mit dem Punkt 399, in dem heißt es: Die Schrift zeigt die verhängnisvollen Folgen dieses ersten Ungehorsams. Adam und Eva verlieren sogleich die Gnade der ursprünglichen Heiligkeit. Sie fürchten sich vor Gott, von dem sie sich das Zerrbild eines Gottes gemacht haben, der auf seine Vorrechte eifersüchtig bedacht ist.
Ja, wir sehen, dass eben auch gerade im Text der Erbsünde eben auch wieder die paar Kapitel, die dann weitergehen. Ich möchte nur ein paar Verse auch lesen, die diese Folgen zeigen. Die Folgen sind dann auch im nächsten Punkt noch gezeigt. In diesem Punkt geht es vor allem um die Harmonie mit Gott, dass die zerstört wird, und alles andere, was auch geschwächt und zerstört wird, das kommt dann im nächsten Punkt. Eben bei Genesis 3,7 heißt es, wo dann eben ganz konkret diese Folgen aufgezeigt werden: Da gingen beiden die Augen auf und erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott der Herr rief Adam zu und sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott der Herr sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Nun eben, wir sehen, die Harmonie wird zerstört. Und zwar, man kann zusammenfassend sagen, eben die Harmonie des Menschen zu Gott, die Harmonie der Menschen untereinander und die Harmonie auch mit der ganzen Schöpfung, auch die Harmonie mit sich selber. All diese Beziehungen, eben die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu sich selber und zur ganzen Schöpfung, die werden entweder zerstört oder gestört und geschwächt. Das heißt eben, das, was vor allem wesentlich ist, die erste Folge dieses Ungehorsams ist, dass sie die Gnade des heiligmachenden Lebens verlieren, oder die heiligmachende Gnade, wie wir sagen, oder anders, vielleicht einfacher ausgedrückt, sie verlieren die Freundschaft mit Gott, sie verlieren das Leben Gottes aus ihrem Herzen. Das heißt eben, sie haben Angst, darin zeigt sich dies. Sie haben Furcht vor Gott. Vorher durften sie im Garten Gottes auf- und abspazieren und waren seine innigsten Freunde. Und jetzt haben sie Angst vor ihm, denn sie sind ja eben dem Teufel auf den Leim gekrochen, der ein Zerrbild von Gott dargestellt hat, der gesagt hat, Gott ist nur neidisch und eifersüchtig, er gönnt euch nichts. Und jetzt haben sie wirklich Angst vor ihm. Jetzt verkriechen sie sich, ebenso wie auch wir uns oftmals schämen, dann vor Gott zu treten, wenn wir gesündigt haben, und vor allem oftmals auch Angst haben, die Sünden in der Beichte zu bekennen. Wir haben keine Angst und keine Scham, die Sünden zu begehen, Aber sie nachher einzugestehen, zu bekennen, das kostet uns sehr viel. Aber wenn wir wissen, dass Gott ein guter, barmherziger Vater ist, so wie es Jesus uns auch erzählt hat im Gleichnis vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn, dann müssen wir keine Angst haben, denn Gott kennt unsere Sünden bereits. Wir müssen sie ihm nicht verbergen, das gibt keinen Sinn. Nur der Teufel möchte uns diese Angst vor Gott eingeben, dass wir die Sünde nicht bekennen, dass Jesus sie in der Beichte eben nicht nachlassen kann und wir immer noch den Teufel im Herzen haben und der noch nicht weg ist, dass er weiterhin noch wirken kann in unseren Herzen. Also wir müssen eben keine Angst haben. Auch wir eben leiden unter der Folge der ersten Sünde. Und das ist eben auch ein etwas Konkretes, das wir am eigenen Leib noch erfahren, diese Angst vor Gott, wenn wir gesündigt haben, die Sünde eben dann auch zu verbergen, sie nicht zu offenbaren, so wie auch der Psalm sagt, von einem Menschen, der gesündigt hat und der dahinsiechte, der krank war, bis er seine Sünde vor Gott bekannte und dann eben von ihr erlöst wurde.
Die Harmonie, die sie der ursprünglichen Gerechtigkeit verdankten, ist zerstört. Die Herrschaft der geistigen Fähigkeiten der Seele über den Körper ist gebrochen. Die Einheit zwischen Mann und Frau ist Spannungen unterworfen. Ihre Beziehungen sind gezeichnet durch Begierde und Herrschsucht. Auch die Harmonie mit der Schöpfung ist zerbrochen. Die sichtbare Schöpfung ist dem Menschen fremd und feindlich geworden. Wegen des Menschen ist die Schöpfung der Knechtschaft, der Vergänglichkeit unterworfen, wie es im Römerbrief heißt. Schließlich wird es zu der Folge kommen, die für den Fall des Ungehorsams ausdrücklich vorhergesagt worden war. Der Mensch wird zum Erdboden zurückkehren, von dem er genommen ist, so wie es im Buch Genesis heißt. Der Tod hält Einzug in die Menschheitsgeschichte.
Die ganze Harmonie, die wir bei der Schöpfung des ersten Menschen auch gesehen haben, ist nun zerstört. Und diese Zerstörung und Erschwächung dieser Harmonie zeigt sich eben in verschiedenen Dingen. Das heißt hier, zuerst die Herrschaft der geistigen Fähigkeiten der Seele über den Körper ist gebrochen. Darin ist das gemeint, was im Text zum Ausdruck kommt. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie waren ja schon vorher nackt und bloß, aber jetzt eben haben sie die Begierden nicht mehr unter Kontrolle. Das heißt, die Begierden erwachen. Die Seele ist nicht mehr Herr über den Leib, über die Begierden oder hat Mühe, Herr zu sein. Sie entdecken eben diese ungeordnete Begierde. Die Begierde in sich, die Begierde zu essen, zu trinken, auch diese Lust oder dieses Begehren, den Leib zur Weitergabe des Lebens zu benutzen, ist nicht in sich schlecht. Das, was schlecht ist, ist eben, dass es ungeordnet ist, eben gegen den Willen Gottes. Und das erwacht jetzt. Vorher war das kein Problem, weil eben der Wille über die Leidenschaften Herr war. Jetzt ist diese Herrschaft nicht ganz zerstört, aber doch sehr, sehr geschwächt. Sie ist gebrochen, wie der Text sagt. Eben der Mensch hat Mühe, seine Begierden unter Kontrolle zu haben. Dann auch die Einheit zwischen Mann und Frau ist Spannungen unterworfen. Ihre Beziehungen sind gezeichnet durch Begierde und Herrschsucht. Nachher sehen wir, eben auch hier im Text haben wir gesehen, wie die Frau der Schlange Schuld gibt. Der Mann gibt die Schuld der Frau. Das heißt, eben diese wunderbare Harmonie, die zwischen Mann und Frau war, die ist jetzt zerstört. Die ist jetzt dahin. Man gibt sich selber, man gibt sich nicht selber die Schuld, sondern man gibt dem anderen die Schuld. Man weist dem anderen die Schuld zu. Diese Schlange hat mich verführt oder diese Frau hat mich verführt. Man steht nicht mehr zur Schuld. Und oftmals stellt man das leider auch fest in unserem Leben. Wir schieben immer alles, nicht immer, aber sehr viele Male schieben wir alles auf die anderen ab. Ja, wenn der nicht hätte oder weil der so blöd ist oder weil der sich so daneben benommen hat, habe ich dann das auch. Also man steht nicht mehr zu dem, was man gesündigt hat. Man möchte eben die anderen beschuldigen und so entsteht eben oftmals Streit. Und auch eben die Begierden beherrschen leider oftmals unser Leben und vor allem auch das Leben zwischen Mann und Frau. Deshalb ist eben auch das Leben der Gnade, das Leben mit Christus, das Glaubensleben so wichtig, um diese zerstörte, geschwächte Harmonie wieder in Einklang zu bringen, eben diese Harmonie wieder herzustellen. Dann heißt es hier auch, dass die Harmonie mit der Schöpfung zerbrochen ist. Zur Arbeit kommt jetzt dann auch bei der Bestrafung, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber das möchte ich jetzt nicht alles lesen, das wäre vielleicht ein bisschen zu lang. Zur Arbeit kommt eben auch das Leiden, der Schweiß im Angesicht hinzu, dass die Erde Disteln und Dornen trägt und dass bei der Frau eben Schmerzen da sind, wenn sie ein neues Kind zur Welt bringt. Und schlussendlich eben hält, wie es hier heißt, der Tod Einzug in die Menschheitsgeschichte. Gott ist treu. Er hat gesagt, wenn ihr von diesen Früchten esst, dann werdet ihr sterben. Und die Menschen, die ersten Menschen, haben von diesen Früchten gegessen und deshalb ist eben auch die Strafe dafür eingetreten. Gott ist treu. Er schenkt denen den Lohn, die das Gute tun, weil er es verheißen hat und schenkt eben denen auch den verheißenen Lohn oder die Strafe für das, was sie Schlechtes getan haben. Das heißt eben, wir sehen in diesen beiden Punkten, dass eigentlich diese ganze wunderbare Harmonie, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, eben geschwächt ist oder zerstört oder eben mindestens geschwächt ist. Das heißt, dass wir dann eben hart kämpfen müssen, um die Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu den Nächsten und zur ganzen Schöpfung wieder richtig herzustellen. Oder wenn wir auch ein bisschen in die heutige Welt schauen, merken wir eben auch, wie sehr, dass die ganze Welt unter den Folgen der Erbsünde leidet, dass viele Menschen eben Schwierigkeiten haben in der Beziehung zu Gott, mit den Mitmenschen, zu sich selber auch und mit der ganzen Schöpfung.
Die Ausführungen des Katechismus über die erste Sünde des Menschen schließen dann mit dem Punkt 401, den wir nun noch fertig machen wollen, damit wir diesen Sinnabschnitt auch für heute beenden können. Seit dieser ersten Sünde überschwemmt eine wahre Sündenflut die Welt. Kain ermordet seinen Bruder Abel. Infolge der Sünde werden die Menschen ganz allgemein verdorben. In der Geschichte Israels äußert sich die Sünde oft vor allem als Untreue gegenüber dem Gott des Bundes und als Übertretung des mosaischen Gesetzes. Und selbst nach der Erlösung durch Christus sündigen auch die Christen auf vielerlei Weisen. Die Schrift und die Überlieferung der Kirche erinnern immer wieder daran, dass es Sünden gibt und dass sie in der Geschichte des Menschen allgemein verbreitet ist. In Gaudium et Spes heißt es: Was uns aufgrund der göttlichen Offenbarung bekannt wird, stimmt mit der Erfahrung selbst überein. Denn der Mensch erfährt sich, wenn er in sein Herz schaut, auch zum Bösen geneigt und in vielfältige Übel verstrickt, die nicht von seinem guten Schöpfer herkommen können. Oft weigert er sich, Gott als seinen Ursprung anzuerkennen. Er durchbricht dadurch auch die gebührende Ausrichtung auf sein letztes Ziel, zugleich aber auch seine ganze Ordnung gegenüber sich selbst wie gegenüber den anderen Menschen und allen geschaffenen Dingen.
Man sagt im Volksmund, ein Unglück kommt selten allein. Und so könnte man ein bisschen salopp formulieren, auch eine Sünde kommt selten allein. Das heißt, wenn wir bereit sind zu sündigen, dann sind wir eben in unserem Willen geschwächt. Und dann sind wir nicht nur meist in einem Bereich geschwächt, sondern sind bereit, auch noch andere Sünden zu tun. Und daraus entsteht auch eine Anhänglichkeit, eine Gewohnheit zur Sünde. Hier wird eben darauf hingewiesen, schon dann nach der Erzählung vom Erbsündenfall, dass diese Geschichte mit Kain und Abel, wo Kain eben seinen Bruder Abel erschlägt und umbringt und dass dann die Menschen eben so schlecht werden, dass die Sintflut, eben die Sündenflut oder diese Flut, die die Sünden der Welt tilgen soll oder die Menschen, die Sündigen vom Erdboden austilgen soll, kommt. Und wenn wir auch dann weiterlesen in der Heiligen Schrift, das Volk Israel, das eben oftmals durch die Untreue gegen Gott sich leider auszeichnet, dann merken wir, wie eben sich diese Sünde ausbreitet, wie diese Folgen der Erbsünde eben in jedem Menschenleben fast sichtbar werden. Und es auch heißt hier, auch wir Christen, selbst nach der Erlösung durch Christus, sündigen leider auch wir oftmals. Und wir sollen keine Ausreden gebrauchen, ebenso wie Adam und Eva, dass es halt die Umstände sind oder die anderen Personen, sondern wir sollen gut gegen die Sünde kämpfen. Dieser Text aus dem letzten Konzil, aus Gaudium et Spes, zeigt uns eben das auch auf, dass wir selber die eigene Erfahrung machen, dass wir zum Bösen geneigt sind. Die Erbsünde hat uns geneigt gemacht zur Sünde und dass wir uns oftmals eben auch selber in die Sünde verstricken. Und es heißt, es zeigt eben sehr schön auf, was eigentlich auch bei der Sünde passiert oder was da diese Neigung besteht. Das heißt, oft weigert es sich Gott, als seinen Ursprung anzuerkennen. Das heißt, wir wollen Gott nicht anerkennen. Wir sagen, ich sage selber und ich weiß selber besser, was ich zu tun habe. Das ist eben auch dieses Sein wie Gott und diese Ablehnung jeglicher Autorität, was ich vorhin auch angesprochen habe. Menschen, die keine Autorität über sich anerkennen möchten, auch die kirchliche nicht, die Gott gestiftet hat, die Gott für unser Heil geschenkt hat. Und dann auch, er durchbricht dadurch auch die gebührende Ausrichtung auf sein letztes Ziel. Wenn wir sündigen, verlieren wir das Ziel, das letzte Ziel aus den Augen. Und vor allem verlieren wir auch den Glauben, der uns dieses letzte Ziel zeigt. Wir sagen nur, ich will jetzt genießen, jetzt möchte ich sündigen. Ob ich den Himmel verliere, das ist mir egal. Und oftmals sagen wir vielleicht auch noch, ich weiß ja gar nicht, ob es diesen Himmel wirklich gibt, ob ich ihn wirklich erreichen kann. Und schlussendlich geht die ganze Ordnung gegen sich selbst, den anderen und die Schöpfung verloren, wie es hier heißt. Wir sehen also, auch wir leiden unter der ersten Sünde des Menschen, unter dieser Erbsünde, unter den Folgen dieser Sünde, weil auch wir eben gegen die Sünde kämpfen müssen, was wir auch dann im nächsten Kapitel noch viel besser sehen werden.
Herr Pfarrer Fuchs, Ihnen vorerst herzlichen Dank für die Ausführungen, für die Hilfestellungen, ja, zum Verständnis dieser Abschnitte aus dem Katechismus. Ich sehe gerade, wir haben bereits einen ersten Hörer, eine erste Hörerin, die wir nun live auf Sendung nehmen. Grüß Gott, mit wem sind wir denn verbunden?
Ja, guten Tag, Novak, mein Name.
Grüß Gott, Frau Novak.
Guten Tag, ich habe mal eine Frage. Also ich begreife diesen Sündenfall nicht und werde ihn vielleicht nicht begreifen. Also meine Frage ist eigentlich, wenn Gott wusste, also die Erkenntnis von Gut und Böse war doch eigentlich nur möglich durch die Gebotsüberschreitung. Wir wären ja ewig unmündig geblieben, wenn Eva jetzt, also wenn die nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen hätten. Also entweder ist Gott ein schlechter Pädagoge, muss ich mir dann sagen, dass er, also man weiß ja schon von Kindern, dass gerade das Verbotene einen Anreiz bietet und Kinder auch eine Entwicklung weiterbringt. Und wenn sie so unmündig waren, dann frage ich mich, wie kann er eine Schlange ins Paradies setzen? Also sie waren ja gar nicht fähig, das zu dem zu widersagen. Also bleibt es doch irgendwo ein Geheimnis, dass sie von dem Baum der Erkenntnis essen mussten, damit wir nicht ewig nur Befehlsempfänger von Gott bleiben, sondern auch ja unsere Sünde erkennen. Denn ohne Erkenntnis, Bewusstsein meiner Sünde, bin ich doch gar nicht sündig. Also es ist so ähnlich wie mit Judas. Also der hat gesündigt, aber was wäre, wenn es kein Judas gegeben hätte?
Pfarrer Fuchs?
Ja, also vielleicht ist oder ist wichtig, dieser Baum der Erkenntnis bedeutet nicht, dass sie nichts erkannt hätten, dass sie keinen Verstand gehabt hätten, nichts erkennen konnten, sondern es geht bei diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Bös. Darum, der wird einfach so genannt, man könnte ihn vielleicht auch anders benennen, festlegen von Gut und Bös. Es geht bei diesem Baum darum, oder bei diesem Gebot vor allem, darum, Gott gibt ein Gebot, das die Adam und Eva schon eben klar erkannt haben. Denn Eva gibt ja auch Antwort. Sie hat das Gebot schon gut verstanden. Wir dürfen nicht von diesem Baum essen, das sagt sie selber. Es geht darum, eben bei diesem Namen oder bei dieser Umschrift, der Baum der Erkenntnis von Gut und Bös, darum eben, wer festlegt, was gut und böse ist. Und dass das eben Gott ist. Und dass der Mensch durch seine Erkenntnis, die ihm geschenkt ist, oder durch seine Fähigkeit zu erkennen und festzustellen, dass Gott das eben so in seiner Güte festgelegt hat. Also es geht eben darum, ob ich Ja sage zu Gott, zu dem, was Gott von mir möchte oder nicht. Das ist das Wesen der Erbsünde. Das ist, dass eben die ersten Menschen dieses Gebot, das Gott ihnen gegeben hat, übertreten haben. Und nicht eben, vielleicht vom deutschen Wort her, das Erkennen, das lässt uns eben daran denken, dass sie jetzt gar nicht gemerkt hätten, dass das etwas Böses gewesen wäre. Aber das ist im ganzen Zusammenhang der Erzählung vom Sündenfall im Buch Genesis im dritten Kapitel eben nicht damit gemeint. Sondern sie haben erkannt, was Gott möchte von ihnen, aber sie haben freiwillig Nein dazu gesagt.
Frau Nowak, ist das eine Antwort für Sie?
Ja, ich überlege, ob ich nehme. Ja. Kann ich kurz noch eine ganz andere Frage zur vorigen Sendung stellen?
Gerne.
Da ging es ja um den Teufel, um Versuchungen. Und da sagte Pfarrer Fuchs ja, also wenn wir in Christus sind, dann kann uns der Teufel nichts anhaben. Ihr sprach noch über Besessenheit. Aber wie ist das mit Flüchen oder Verteufelungen, die über Generationen wirken können? Also ganz konkret, ich gehörte mal einer Gruppe an, die praktisch alle Aussteiger, eine Sekte mit Flüchen belegt hat. Und es gibt nicht nur ich, die dann Bange hatten und also weiß ich, in der Esoterik um Hilfe suchen oder auch in anderen Kulturen, wo praktisch Verfluchungen, Verteufelungen dem Teufel die Macht geben, eben auf mich zu wirken. Mhm. Wie ist da der Einfluss einzuschätzen?
Ja, also das sagt vor allem eben, das habe ich auch damals gesagt, der Pater Gabriele Amort, der diese Bücher, der Exorzist ist in Rom und der auch diese Bücher geschrieben hat, eben der beste Schutz ist, in Christus zu sein, ein gutes christliches Leben zu führen. Und im Normalfall können uns selbst eben diese Flüche dann und Verwünschungen nichts anhaben. Es kann aber je nachdem auch sein, dass Gott eben etwas zulässt, dass unser Leib in Mitleidenschaft gezogen wird, eben dass unserem Leib Schaden zugefügt wird, aber nicht unserer Seele. Das kann Gott nicht zulassen. Eben die Seele, die, auch wenn der Leib Schaden nehmen sollte, die ist immer frei. Auf die kann der Teufel so direkt nicht einwirken. Er wirkt indirekt durch eben durch die Versuchungen, durch die Eingebungen, durch die Verführungen, aber indirekt, nicht direkt.
Ich bedanke mich.
Danke auch, Frau Nowak, für diese wichtigen Fragen und alles Gute nach Verlieren.
Ja, danke.
Wiederhören. Ja, das waren jetzt noch zwei wichtige Fragen, auch in der Praxis, wie es da aussieht. Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie am Ende der Sendung nun noch um Ihren Segen bitten?
Ja, sicher. Wir wollen Gott bitten, dass er uns befreien möge von allen Machenschaften des Teufels, von allen eben Flüchen und Verwünschungen und dass er uns wirklich auch frei machen möge von allen Verlockungen, dass wir freudig Ja sagen können zu seinem Willen, zu seinem Plan, dass wir ihm wirklich mit ganzem Herzen dienen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, die der Schlange den Kopf zertreten hat. Befreie euch aus allem Bösen, behüte euch, beschütze euch und segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, und auch Ihnen, liebe Zuhörer, die Sie jetzt mit dabei waren, ein herzliches Vergelt's Gott. Sie können gerne noch einen CD-Mitschnitt bestellen von dieser Sendung, und zwar bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Ihnen alles Gute, das wünscht Ihnen Doris Frey.